Sagst du, wenn du aufnimmst?
Ich nehme auf.
Dies ist eine Vorlesung.
Folge 3, Psychologie.
Herzlich willkommen, Folge 3. Ihr habt dein großartiges Intro gehört, hoffe ich. Oder wir haben es total verkackt, das vorzuschneiden. Eins von diesen beiden Dingen wird der Fall sein.
Wir stellen uns kurz vor. Ich bin Daniel, und fast 30.
Fast
30. Wow. Ich habe bald einen ersten Job.
Gratuliere.
Ich bin noch Student der Humangeographie in Mainz und ich bin gerne in Medien unterwegs.
Ich bin Julian, ich bin fast noch 25, habe bald einen ersten Job und zwar, wie ich heute erfahren habe, ab 1. März. Tatsächlich, ich habe heute meinen Vertrag unterschrieben, um ein bisschen hier die Privacy zu breaken, wie der coole Typ sagt. Studiere offiziell noch Humangeographie hier in Mainz und schreibe, wie der Daniel, gerade meine Masterarbeit in diesem wunderbaren Fach. Und wir beide sind heute nicht alleine, sondern wir haben einen wundervollen Gast. Möchtest du Hallo sagen?
Hallo, ja, mein Name ist David. Ich bin Psychologe, arbeite an der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich bin leider keine 25 mehr, das wäre schön. Noch keine 30, das ist gut. Hab einen Job in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Mainz. Und genau, hatte Psychologie auch in Mainz studiert und bin heute hier, um mit euch beiden zu sprechen.
Also schön, dass du da bist.
Man hört, Danke. Wir haben den expertigsten Experten, den wir hier je hatten bisher, kann man sagen.
Ja, das wird sich zeigen.
Was super gut zu unserem Konzept passt, denn wir zwei, Daniel und ich, haben uns gedacht, wir erweitern unseren Horizont. Wir hocken uns deshalb an der Volluniversität Mainz und manchmal hoffentlich demnächst auch an anderen Universitäten.
Wer weiß.
In irgendwelche Vorlesungen, fachfremde Vorlesungen, von denen wir im besten Fall gar keine Ahnung haben. Hören uns das Ganze an und schnacken dann mit jemandem, der das ernsthaft studiert hat und sich wirklich damit auskennt, darüber, was so unsere Eindrücke waren. Und dabei geht's genauso um den Vorlesungssaal, wie um den Dozenten, wie eben um Inhalte.
Genau. Wir wollen ein Gespräch haben, das darf auch mal ausarten, das darf auch mal wandern, das darf auch lustig sein, das muss nicht immer ernst sein. Ich glaube, dieser Podcast, also diese Folge über Psychologie wird vielleicht eine ernstere als sonst.
Das ist ein ernstes Thema, ja, tatsächlich.
Ja, man kann auch viel Spaß haben in der Psychologie. Also schauen wir mal, in welche Richtung es geht.
Und was ich noch sagen will, Popkultur ist ausdrücklich erlaubt.
Popkultur ist erlaubt, alles klar.
Wir werden heute
schauen, was wir da hinkriegen.
Die kamen auch in der Vorlesung vor.
Das stimmt.
Weil damit ist auch vielleicht ein kleines Problem, mit dem das Thema zu kämpfen hat.
Aber bevor wir zur Vorlesung selber kommen, unsere traditionelle Kategorie, die nicht klausurrelevante Einstiegsfrage, die ich euch beiden heute stellen darf. Und zwar lautet diese nicht klausurrelevante Einstiegsfrage heute: Sollten Welpen auf dem Gelände der Uniklinik erlaubt sein? Diskutieren Sie.
Was ja dann wieder vorlesungsrelevant ist.
Ja, ja, absolut. Das war ein sehr wichtiges Thema kurz vor der Vorlesung und hat für einige Nervenschmerzen gesorgt.
Leute, ich bin vor ein paar Wochen unter die Welpenbesitzer gegangen, vor jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung 3 Wochen. Das heißt, ich habe einen kleinen Babyhund bei mir zu Hause. Ihr Name ist Aya, sie ist ultra niedlich, aber sie darf nicht aufs Gelände der Uniklinik und ich wusste das nicht. Das bedeutet, ich bin vor ein paar Tagen, als wir uns für die Vorlesung getroffen haben, dorthin gefahren und stand da auch auf dem Gelände. Ich stand da auch eine halbe Stunde, weil ich ja zuerst da war. Und dann kam ein freundlicher Mitarbeiter des Gartenservice der Unimedizin und hat mich darauf hingewiesen, dass Tiere im ganzen Gelände nicht erlaubt sind. Und ich habe kein Schild gesehen und ich wusste das nicht.
Also es gibt ein Schild tatsächlich am Eingang von der Uni, da steht drauf Fahrräder verboten, aber keine Hunde. Das ist mir auch neu, ehrlich gesagt.
Okay.
Das so aufs gesamte Gelände nicht.
Ja. In der Klinik ist es ja normal, oder?
Genau, das kann ich verstehen. Logisch, tatsächlich. Ja. Das ist ein bisschen blöd auf dem Gelände, dass die Hörsäle auch oder die meisten in den Kliniksgebäuden sind.
Ja.
Andererseits, es ging um einen Babyhund und die Vorlesung war in der Frauenklinik. Also wenn da Babys nicht erlaubt sind, dann...
Ich hatte sie in meiner Jacke. Die wäre ganz klein.
Die fällt doch gar nicht auf, das ist doch gar kein Hund.
Das ist wirklich, die ist winzig. Naja, jedenfalls muss ich mich deshalb ein bisschen entschuldigen und nutze dieses tolle Segment auch als meinen kleinen Disclaimer. Ich war nicht per se in der Vorlesung, aber der gute Daniel hat mit Podcast-Magie die komplette Vorlesung mitgeschnitten, sodass ich sie mir auf meinen Kopfhörern anhören konnte in den letzten beiden Tagen und jetzt zumindest inhaltlich auch was gehört habe.
Bist du also up to date?
Ich bin also allergrößtenteils up to date, außer einem kleinen Whitespot, den ich habe, weil heute Morgen bin ich mit der tollen Straßenbahn um 7:45 gefahren. Und die tolle Straßenbahn um 7:45 beherbergt eine Menge junger Menschen, die zur Schule fahren. Hast du auf, Frau Berger? Ey, Frau Berger ist asozial. Ich sage dir, sie wollte mir einen Verweis geben. Sie sagt mir in der ersten Stunde, du kriegst jetzt einen Verweis. Und dann, letzte Stunde, ich habe keinen Verweis. Die Frau ist dumm.
Das heute okay. Morgen neben also das war wirklich nicht klausurrelevant, was du da gesagt hast.
Aber so, also für uns nicht klausurrelevant.
Und so laut sind meine Kopfhörer nicht. Ich habe nur kleine In-Ears.
Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Gehen wir jetzt rein in die Vorlesung. Und da wollen wir trotzdem, bevor wir richtig ins Eingemachte gehen, wollen wir erstmal die Basics abchecken. Und das ist erstmal der Raum. Oder das, was bei Jugustine steht. Bei Jugustine ist es nicht im Hörsaal 102 Frauenklinik klein. Und da wusste selbst ein Experte nicht, was ist das?
Wir haben echt ein bisschen gesucht, weil wir haben den Hörsaal klein gefunden in der Frauenklinik. Der hat allerdings die Nummer, ich glaube, 0.406 oder
405. Ist das der Nachname des Hörsaals oder so? Hörsaal klein?
Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass die Gebäude auf der Uni Medizin ja Nummern haben. Also die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist in der 406 und die 102 ist tatsächlich das Gebäude der Frauenklinik. Und es gibt tatsächlich nur zwei Hörsäle in der Frauenklinik, den großen und den kleinen.
Den großen und den kleinen.
Aber für den unbedarften Leser, der sich normalerweise auf dem Campus tummelt oder wie die Psychologen am Hauptbahnhof, das ist nämlich das Psychologische Institut, der wäre ein bisschen lost, um das erste Popkultur-Zitat zu bringen.
Sehr gut. Und das war ja tatsächlich, wir waren wirklich in der Frauenklinik. Man hat, als man eingangs reingegangen ist, hat man gleich schon diesen typischen Krankenhaus, dieses Desinfektionsmittel. Richtig. Was wird denn in der Frauenklinik gemacht?
Also, wir haben
Inkubationskasten
gesehen. Gynäkologie?
Also Kinder werden geboren
da? Genau, soweit ich weiß, ist die Gynäkologie. Es werden Kinder geboren.
Eine wichtige
Frage. Was man halt so macht in der Frauenklinik.
Ah, ist gut. Also, was man halt so macht.
Also da wir heute in der Männerrunde sind, möchte ich kurz sagen, ich bin dafür. Also allgemein.
Für Frauenkliniken. Für
Geburten. Frauenkliniken auch. Ja, finde ich
gut, eine gute Sache.
Ich bin da auch nicht neidisch, wenn ich da nicht rein darf. Gut, ich habe es jetzt einmal versucht. Also. Ist ja per se nicht an meinem Geschlecht gescheitert.
Nein. Okay, und falls ihr diesen Hörsaal mal sucht, er ist in der Langenbeckstraße 1 in 55131 Mainz.
Ihr hattet sogar eine Adresse und habt es nicht gefunden?
Weil das ist ja, man muss das den Leuten erklären, die es vielleicht nicht kennen, das ist ja eine Stadt, in der Stadt würde ich das bezeichnen. So
ist genau, das ist ein eigener Campus nochmal von der Uni Medizin mit, ich weiß gar nicht wie vielen Gebäuden. Also es gibt quasi eine Postadresse, das ist die Langenbeckstraße, das ist da, wo man reingeht. Aber eigentlich gibt es noch einen Haufen andere Straßen. Und wie wir dann gemerkt haben, die Gebäude sind durchnummeriert, also 102 ist die Frauenklinik.
Ja, alles klar. Ich wollte euch auch nur ärgern, ich meine, ich war nicht mal da, also ich kann nicht meckern.
Okay, dann, wie stehen wir zum Thema? Kindheit, Beziehung etc., was haben wir erlebt?
Ja, wie stehen wir dazu? Psychologie ist natürlich, also finde ich, wenn mir jemand erzählt, ich studiere Psychologie, bin ich erstmal so, geil, erzähl mir alles. Weil ich finde es unfassbar spannend. Ich finde es richtig, richtig cool. Das ist halt so ein Riesenfeld und es ist so viel Unbekanntes und die menschliche Psyche verstehen, das ist schon krass, finde ich schon extrem cool. Also
ja, fand ich auch cool. Ich muss allerdings sagen, so wirklich ans Verstehen bin ich noch nicht gekommen. Also, je länger man arbeitet in dem Bereich und je mehr man da studiert, umso mehr Rätsel findet man.
Ja.
Aber es bleibt spannend, auf jeden Fall.
Also ich muss ja sagen, als Kind hatte ich ein paar Probleme. Habe ich vielleicht immer noch. Aber ich wurde von meinen Eltern so einem Psychologen geschickt und dann, ich kann noch an eine Sache, kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich an mehrere Sachen erinnern, aber die ist besonders, dass er mich nach meinem Lieblingstier gefragt hat. Und dann, ich weiß nicht, da muss man, anscheinend bedeutet das irgendwas, das Tier, das man nennt oder wie man antwortet, bedeutet das irgendwas? Und ich fand halt damals den Adler so cool, finde ich immer noch so cool, weil sie so fliegt und so majestätisch ist. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht heißt, dass ich irgendwie aggressiv bin oder Leute angreife, weil das mit den USA in Verbindung gebracht wird. Der Adler oder so, ich weiß nicht, was das bedeutet beim Psychologen.
Adler soll es fliegen.
Kannst du mir das sagen, was ich für ein Charakter bin?
Bist du sicher, dass es ein Psychologe war und kein Bewerbungsgespräch?
Nee, ich war schon sehr klein, ich habe mich dafür nichts
gemacht. Wer weiß.
Aber gibt es sowas, also man stellt ja Kindern andere Fragen, weil man kann denen ja nicht die Fragen stellen, die man Erwachsenen stellt. Deswegen macht man das wahrscheinlich über so Brücken mit Tieren.
Das stimmt, also man muss schon ein bisschen andere Fragen stellen. Ich weiß auch nicht, was der Kollege da von dir wollte, ehrlich gesagt.
Ich weiß,
vielleicht war es ein Icebreaker.
Wir hatten in der Grundschule ein schwieriges Kind auch und das wurde auch zum Psychologen geschickt, war dann auch Riesenthema in der Klasse, weil irgendwie irgendein Elternteil hat es erfahren, hat seinem Kind gesagt, das Kind hat es weiter gesagt, Kinder verstehen das natürlich auch irgendwie nicht. Und mit dem gab es halt viele Probleme und dann hieß es, der muss jetzt zum Psychologen. Und als er dann wiederkam, also der musste irgendwie während der Schule auch, während der Schulzeit, Und der Psychologe kam, ich weiß nicht, ich war Grundschüler. Und dann haben den halt alle so Sachen gefragt, was der Psychologe gefragt hat. Und der hat halt erzählt, der Psychologe hat ihn so Sachen gefragt wie, was glaubst du, wer regiert die Welt oder so? Und so ein Kram. Also irgendwie so ganz bizarre Fragen. Und das, also für meinen Kinderkopf war das auch super schlimm, dass der da hin musste. Und das ist natürlich auch was, ne? Man hat da immer, gerade auch in der Psychotherapie, viele Leute, glaube ich, haben heute noch dieses Stigma von wegen, absolut, wenn ich mir da Hilfe hole, ist schlimm. Und eigentlich ist ja genau das Gegenteil der Fall. Wenn man da Hilfe holt, super.
Richtig, es ist echt genauso. Es ist leider so, dass es immer noch ein Stigma ist, zum Psychotherapeuten zu gehen oder sich Hilfe beim Psychologen zu holen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Also ich.
Klar, da hängt dein Job dran.
Natürlich, da hängt mein Job dran und am liebsten ist es mir, dass alle Menschen psychische Probleme haben, außer mir, damit sie nämlich alle zu mir kommen können.
Ja.
Nein, das, was ich schön finde, gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und in Kinder- und Jugendpsychotherapie, dass man mit Kindern, dass Kinder noch so offen sind und so viel verändern wollen und die Welt erobern wollen und auch noch ganz viel leisten und reißen können.
Ja.
Und umso wichtiger ist es, dass wenn Kinder in der Entwicklung da was schiefläuft, dass man sich frühzeitig Unterstützung sucht, weil dann ein Kind eben eine Chance bekommt, sich auch völlig normal weiterzuentwickeln.
Mhm.
Und tatsächlich ist es so, dass ich immer wieder auch Kinder sehe, die zu uns geschickt werden, die vollkommen gesund sind und wo man halt eher sagen muss, dass die Lehrer spinnen oder die Eltern mal irgendwie eins hinter die Ohren bekommen müssen. Krass. Oder sowas. Also das gibt's durchaus auch.
Da sind wir auch schon so ein bisschen, glaube ich, vielleicht auf dem...
Haben wir eigentlich schon mal gesagt, über was die Vorlesung überhaupt ist?
Genau, ja, das werdet ihr...
Ich glaube, haben wir noch gar nicht gesagt.
Ja,
ne?
Richtig.
Ja. Wir reden die ganze Zeit drumherum.
Große Überthema ist Psychologie, das Thema... Ja, du hast die Basics von der Vorlesung gemacht, da hast du wohl was verpasst, mein Lieber.
Autismus.
Okay, wirf's einfach in den Raum. Genau, es ging um Autismus und auch da gibt's sicherlich irgendwie Vorurteile oder was heißt Vorurteile, aber eine Beziehung, sag ich mal, was, wo man das Thema schon mal vorher aufgeschnappt hat. Daniel, hast du da was?
Ob ich das Thema vorher, ja, meine Geschichte habe ich ja schon erzählt,
ja.
So. Ich war auch noch bei einem anderen, ich glaube, das war kein Psychologe mehr, weil da musste ich mich auf den Rücken legen und dann musste ich Farben sehen. Ich weiß nicht, ob das,
Klingt eher schräg.
Okay.
So könnte auch Schamane gewesen sein, oder so, man weiß es
vielleicht
nicht.
Haben meine Eltern so viel probiert, ich weiß auch nicht.
Wir waren verzweifelt offensichtlich mit dir.
Wir hatten ein autistisches Kind im Konfirmationsunterricht, da war ich dann so um die 14. Der war aber wahrscheinlich im Spektrum, wie ich jetzt gelernt habe, das kommt ja dann auch noch gleich, wahrscheinlich auch nicht so weit fortgeschritten, in Anführungsstrichen. Also das war, glaube ich, eine leichte Form des Autismus, nur der konnte noch ziemlich viel. Und im Zuge des den Kennenlernens, der war auch so ganz cool eigentlich, also war kein verkehrter Dude, im Zuge dessen habe ich voll angefangen, mich für Autismus und so zu interessieren und habe dann im damals aufkommenden Internet auch schon viel über irgendwie Daniel Tammet gelesen. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Das ist ein relativ berühmter Inselbegabter, also so, so ein Savant-Typ, der halt irgendwie in 6 Tagen Isländisch gelernt hat. Und man sagt, Isländisch ist eine der schwersten Sprachen, die es überhaupt gibt. Dann hat er so ein Interview geführt im isländischen Fernsehen und hat so Sachen gesagt wie, ja, wenn ihr redet, klingt das wie Atmen und wenn ich rede, klingt das wie Asthma auf Isländisch. Und da hat er die Sprache gerade gelernt und das ist wow, krasser Typ, ne? Aber das ist natürlich nur diese eine Inselbegabungssache, die sehr speziell ist und auch dazu kommen wir gleich nochmal. Aber ich glaube, das ist halt in vielerlei Hinsicht, also wenn man diejenigen trifft, die betroffen sind oder Erfahrungen damit macht, gerade in der Kindheit und Jugend, ist es, glaube ich, oft mit Leuten, die es entweder nicht so stark haben oder halt diese krassen medialen Beispiele. Und das verzerrt natürlich auch das Bild von dem Ganzen.
Absolut, ja.
Okay, jetzt wollen wir dich mal ein bisschen näher kennenlernen, um dann auch direkt reinzusteigen. Warum hältst du dich denn für einen Experten? Oder warum denkst du, haben wir dich eingeladen?
Weil ich klug bin.
Ja,
das stimmt.
Guter Punkt.
Das stimmt.
Nein. Ich habe Psychologie studiert und ich arbeite jetzt seit einigen Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich würde mich gar nicht als Experte für Autismus bezeichnen. Das ist gar nicht so mein Steckenpferd. Natürlich, das sieht man, wenn man in der Psychiatrie arbeitet für Kinder und Jugendliche. Man sieht immer wieder Kinder mit einem Autismus. Insofern habe ich schon so ein gesundes, gefährliches Basiswissen für das Thema. Genau. Und für mich war es super interessant, auch mal wieder in der Vorlesung zu sitzen und waren auch nochmal ein paar neue Sachen.
Für wie viel Semester war das ungefähr?
Ich glaube, die Vorlesung ist das Nebenfach für Psychologie und das kann man sowohl im Bachelor als auch im Master belegen.
Ah, okay.
Ich glaube aber, die Vorlesung ist eher für die Bachelor dann interessant.
Eher so in der ersten Hälfte des Medizinstudiums, ja.
Ja, Psychologiestudiums. Für die Mediziner gibt es tatsächlich auch nochmal die gleiche.
Ich verwechsel Medizin mit Psychologie. Ich werde es vielleicht noch
großer öfter sagen. Fehler.
Ich halte dich auch für einen Doktor. Ich finde, das ist gemein, dass Psychologen abgewertet werden. Ich finde, das diskriminiert sie Für mich bist du ein Doktor.
Ich bin ja auch tatsächlich Doktor, aber kein Mediziner. Das ist der Unterschied.
Ja. Du hättest dich als Doktor vorstellen sollen. Dr. Nee, David. Nein. Geil.
Dr. David. Ja, das stimmt eigentlich. Das klingt eigentlich ganz gut.
Kann Alliterationen gehen immer.
Ja. Das ist eine Fernsehserie, das sehe ich jetzt schon vor mir.
Dr. David. Ah, ja. So wie Dr. Phil oder so.
Wir sind hier was Großem auf der Spur. Ich sehe
schon. Vielleicht noch Dr. David ermittelt.
Das wäre auch nicht schlecht.
Okay, mit Krimi noch. Die Richtung der Serie hat sich gerade geändert für mich, aber ich bin einverstanden.
Von Talkshow zu Krimiserie ist auch nicht schlecht. Also wäre auch eine Karriereoption, werde ich mir überlegen. Okay, auf jeden Fall, danke. Ja. Nein, also die Vorlesung in Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es sowohl für die Mediziner als auch die Psychologen. Mhm. Die ist tatsächlich getrennt. Für die Mediziner ist das Pflicht, deswegen sind für die auch nur 45 Minuten lang. Ja. Die Psychologen suchen sich das freiwillig aus. Und dann sind es 90 Minuten Vorlesung. Genau.
Okay, gut. Nächstes Thema, Vorurteile.
Hast du Vorurteile gegen Psychologen?
Eine Menge.
Du hast ja welche kennengelernt.
Vielleicht mein positives Vorteil ist, dass ich sie immer für Doktoren halte.
Ja, ist gut.
Obwohl sie keine
ist ja schon mal was.
Aber für mich sind sie im Herzen, sind alle Psychologen, sind für mich Doktoren, auch ohne Doktortitel.
Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem mit den Psychologen. Die wissen nicht so, wo sie genau hingehören. Das merkt man auch, wenn man sich die Institute anguckt. In Mainz gehört die Psychologie zum Fachbereich der Sozialwissenschaften. Ich glaube, Sport ist mit dabei und so weiter.
Echt?
In Marburg zum Beispiel, da wo ich mal promoviert habe, da ist es so, dass die Psychologie zu den Naturwissenschaften, also zu den Mathematikern und Physikern gehört. Und irgendwie sowas, das ist immer so ein Zwischending. Die also wissen nicht so genau, ob sie Naturwissenschaftler oder Geisteswissenschaftler sind.
Aber das ist ja schon ein krasser Unterschied. Also Geisteswissenschaft ist niemals Naturwissenschaft, weil das eine sind ja feste Regeln, das andere ist immer der Mensch, der Unabhängige. Und bei Psychologie ist doch auch eher... Das sind doch keine Naturgesetze.
Also entschuldige mal, wir sind jetzt hier in Folge 3. Ich glaube, ich kann es beantworten. Wir waren ja schon in der Mathe-Vorlesung und ja. Ich kann definitiv sagen, Psychologie war besser. Da gehört ich nicht dazu.
Okay. Ja, andererseits, das ist...
Oder gibt es da schon Naturgesetze, wie sich Menschen verhalten? Nee, oder?
Was sind Naturgesetze? Also es gibt halt schon so ein paar Sachen, die wahrscheinlich in aller Kultur ähnlich sind. Es gibt ein paar Emotionen, die man überall auf der Welt dann, wenn du einen ängstlichen Gesichtsausdruck zeigst, das wird wahrscheinlich auch ein Polynesier und ein Australier und ein Amerikaner verstehen. Aber andere Sachen sind dann wieder völlig unterschiedlich und manche Dinge verstehen auch nur die Leute in deiner Familie oder manches verstehst auch nur du selbst, was du tust oder was du denkst. Wo es ein bisschen dann zu den Naturwissenschaften gehört, ist unsere Methodik. Die Psychologie hat es früh schon gehabt. Wenn man an Wilhelm Wundt denkt, an den ersten Psychologen, der viele experimentelle Sachen gemacht hat. Dann kam eine Zeit, in der es sehr philosophisch war, Sigmund Freud und so die Wiener Schule.
Wird Sigmund Freud heute noch gelehrt?
Tatsächlich in Mainz gibt es ein psychoanalytisches Institut, das ist aber an der Medizin angegliedert, interessanterweise. Okay. Kann man die Weiterbildung machen. Es ist ein Bestandteil von vielen. Und man kann positiv, man kann negativ dazu stehen.
Nonsens.
Finde ich auch. Ich finde also absolut absurd, was der Typ gesagt hat. Man nimmt das ja auch in anderen Fächern durch, weil das irgendwie, der Typ hat ja auch sehr viele andere, auch die Sozialwissenschaften geprägt und so und Kommunikationswissenschaften auch.
Genau. Und davon hat sich tatsächlich die Psychologie ein bisschen entfernt. Ja. Freud hat beobachtet, hat Einzelfallstudien gemacht. Heutzutage ist es eher ein sehr an Naturwissenschaften angelehntes Vorgehen, dass man Hypothesen aufstellt, die testet, dass man ziemlich elaborierte und abgefahrene statistische Modelle macht, das sind wir dann wieder bei der Mathematik, um dann bestimmte Dinge zu testen. Genau. Aber es ist immer noch so eine Zwischenstellung, es hat auch immer noch so einen Teil Philosophie im Fach, was ich aber eigentlich auch ganz cool finde. Also man kann mit Psychologie 20 Millionen Sachen machen und total unterschiedliche Bereiche gehen.
Aber ist es nicht auch genau dadurch, und das ist eins meiner Vorurteile, so ein bisschen so eine schwammige Subdisziplin von wir wissen nicht genau was? Also richtig. So ein bisschen, oh ja, ich bin jetzt Psychologe, dann ich rede halt jetzt irgendwie ewig mit dir und dann kann ich halt sagen, du bist krank oder gesund. Und das ist so ein bisschen schwierig.
Ja, absolut. Das ist ein bisschen schwammig, das stimmt. Ja. Das ist leider keine exakte Wissenschaft. Wir haben gerade im Bereich Krankheiten, es gibt irgendwie nicht so einen Marker, wo man sagen kann, oh, wenn der Blutwert erhöht ist, dann ist jemand definitiv depressiv. Das funktioniert leider nicht. Mhm. Ja. Was auf der einen Seite ein Problem ist, auf der anderen Seite ist es aber auch cool, weil man mit vielen verschiedenen Wegen ganz unterschiedlich Erfolg haben kann.
Ja, sehr individuell quasi. Ne?
Genau, richtig.
Und ist man, das ist nämlich auch noch so eine Frage oder so ein Vorurteil, was ich habe, ist man als, wenn man das studiert hat, sich so lange wie du jetzt erst promoviert, sich damit beschäftigt hat, ist man dann überhaupt noch fähig, sich normal zu unterhalten oder guckt man sich so ein Gesicht wie meins jetzt an und denkt, das stimmt definitiv für die eine oder andere Sache nicht.
Oh, der hat ein Tattoo, der ist kriminell.
Ja, mit Sicherheit.
Das ist Fakt. Also die Knasttrainer habe ich nie umsonst.
Nein, also ich glaube, es ist gefährlich, wenn man das nicht abschalten kann, wenn man nicht so aus diesem Berufsmodus rauswechseln kann. Aber ich glaube, das gilt für jeden Beruf, den man nachher macht. Wenn ihr irgendwie immer mit euren journalistischen Ehrgeiz rangehen würdet und dann das Letzte ermitteln würdet, das wäre wahrscheinlich auch nicht gut in Partnerschaft, Familie oder Freundeskreis.
Ja, also ich recherchiere mal meiner Frau hinterher.
Daniel guckt immer auf mein Handy. Daniel guckt immer auf mein Handy.
Ja. Man könnte übrigens auch nicht.
Handy. Ist ein gutes Handy. Ist ein sexy Handy. Hat auf jeden Fall so 3 Euro gekostet.
Wir können übrigens auch nicht hell sehen, um nochmal mit so einem anderen Vorurteil aufzubauen. So Gedanken lesen ist leider nicht drin. Oder zumindest habe ich das nicht mitbekommen in meinem Studium.
Gedanken beeinflussen?
Na, das schon.
Bei manchen Leuten.
Okay.
Ha, gut, aber wenn du so ein bisschen verstehst, wie Leute ticken, dann kannst du vielleicht schon in manchen
Situationen. Du kannst sie besser verstehen, aber nicht.
Ja.
Also, ja, wenn man überlegt, so Marketing, Werbung machen, ist ja letztendlich auch ein Stück dann von Gedankenbeeinflussung.
Wir versuchen ja auch Menschen zu beeinflussen.
Das hat er jetzt schön auf mich gemünzt. Ja, ich verstehe schon. Ich bin
still. Aber machen wir mal weiter und gehen zu unseren Erlebnissen. Wir haben sehr unterschiedliche Erlebnisse, würde ich mal sagen. Du hast es per sozusagen, du machst jetzt einen Podcast
über einen Podcast, den du gehört hast. Ja, ich habe sehr, sehr
gute Erlebnisse.
Ja, aber ich bin total gespannt, weil ich habe jetzt echt viel davon gehört, viele Stimmen auch gehört und bin voll gespannt, was ihr sagt, wie die Leute so waren, weil das habe ich ja gar nicht mitbekommen.
Genau. Als wir da reinkamen, das ist erstmal dieser typische, was ich mit Medizin auch verbinde, diese hohen Hörsäle, wo dann, also die sind nicht flach, sondern gehen sofort richtig steil. Ich verstehe gar nicht, warum das in der Medizin so ein Standard ist, warum man da unbedingt, weil man hat eine bessere Übersicht dadurch.
Ja,
glaube ich, als Studierender.
Ich glaube, du kannst halt einfach mehr Leute auf wenig Platz reinpferchen.
Okay.
Wenn man überlegt, dass das über 100 Medizinstudierende sind jedes Semester. Die müssen halt auch irgendwie unterkommen. Also ich finde es eigentlich, den Hörsaal, wo wir waren, der Frauenklinik, ganz cool. Das erste Seminar, was ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hatte, das war in der Pathologie. Und das war irgendwie so ein bisschen spooky.
Creepy.
Das ist am anderen Ende vom Unimedizin-Campus. Und da fahren quasi unten die Leichenwägen rein und holen die Leute ab. Und oben drüber ist der Hörsaal.
Wow. Von der Pathologie. Und man kann, wenn man aus dem Fenster guckt, so ein bisschen verträumt, weil man gerade nicht zuhört, dann sieht man das.
Ich glaube, der Raum hatte sogar gar keine Fenster. Ich weiß nicht.
Pathologie für das erste und letzte Semester.
Ja, richtig.
Ja, Pathologie stelle ich mir immer so vor im Subterrain, so halb im Keller und das Licht scheint noch so fadenscheinig so rein.
Ja, es flackert so.
Und es flackert so, ja. Ist das da auch so?
Nee, das ist ein relativ neues Gebäude sogar tatsächlich.
Pathologie, kommen Sie zum Studieren, bleiben Sie, weil der Druck Sie erlegt hat.
Okay, also direkt am Anfang der Vorlesung ist mir auch aufgefallen, wir sind gerade in der Mitte zwischen alten und neuen Denken. Also er hat dieses alte Klassifizierungssystem, das ICD-10 und dieses neue DSM-5-System. Und da frage ich mich halt irgendwie, war das bei dir schon so, dass das so gelehrt wurde, dass man gerade dazwischen ist, weil dann wären die ja schon ziemlich lange irgendwo dazwischen und macht das überhaupt Sinn? Hey, das ist das Alte, ich sag's euch jetzt, aber eigentlich gilt das Neue. Warum lernt man dann noch das Alte?
Ja, das ist, also grundsätzlich ist es so, es gibt das ICD, das ist die internationale Klassifizierung von allen Krankheiten, da sind also auch körperliche Krankheiten drin, es wird von der WHO rausgegeben und dann gibt es die DSM, das ist von der amerikanischen psychiatrischen Organisation ein Standardwerk über alle psychischen Erkrankungen, die da drin sind.
Ah, okay.
Und beide Werke werden immer wieder überarbeitet, treffen sich Experten und sagen, okay, die Krankheit XYZ hat die und die Symptome, dafür gibt es die und die Studien, die kann man so und so behandeln mit den und den Sachen. Und manchmal kommen neue Krankheiten dazu, manchmal fliegen alte raus. Homosexualität war zum Beispiel mal eine ganze Weile in der ICD drin gewesen.
Wow.
Als Erkrankungs-, ich weiß gar nicht, wann das rausgeflogen ist, muss ungefähr in den 70ern gewesen sein, schätze ich. Also ich hoffe, dass es in den 70ern war und nicht in den 90ern oder so. Genau, das sind so die zwei Werke, mit denen man sich rumschlagen muss. Die ICD, ICD ist in Deutschland die anerkannte Variante, mit der wird den Krankenkassen gegenüber abgerechnet. Also wenn ihr mal auf einen Überweisungsschein guckt, dann wird da wahrscheinlich irgendein Code stehen, das sind Buchstabe, eine zweistellige Zahl, Punkt, noch eine Zahl. Das ist der sogenannte ICD-Code. Zum Beispiel Autismus hat F84.125, je nachdem, was da als Teil dann dahinter steht. Genau. Und DSM kommt aus dem Amerikanischen, das benutzen wir in Deutschland eigentlich nur für die Forschung. Das ist, DSM ist immer ein bisschen neuer, ist ein bisschen mehr studienorientiert und ein bisschen mehr auf die westliche Welt zugeschnitten. In der ICD sind dann auch Erkrankungen drin, die vielleicht nur in Südafrika und Korea auftreten. Okay. Das ist ein bisschen breiter. Genau.
Und zu dem Thema kommen wir auch noch, zum Thema Japan wird sehr prominent in der Vorlesung.
Stimmt, ja.
Aber dazu später genau. mehr.
Und das, was tatsächlich immer noch gültig ist, ist die ICD-10. Die sollte eigentlich vor 4 Jahren schon überarbeitet gewesen sein. Das dauert immer ewig, weil die Leute sich nicht einig werden. Und da müssen wir dann schauen.
Profi. Mein Telefon.
Kannst auch dran gehen.
Ja, bitte. Geh on air dran.
Nein, das ist meine Chefin.
Das wäre jetzt richtig interessant
bin ich
gewesen.
Entlassen? Gott, ich habe das die ganzen Jahre nicht gewusst.
Nicht die Chefin.
Ach so.
Temporäre Chefin. Eigentlich bin ich hier. Eigentlich bin ich ihre.
Ist deine Freundin. Ihr. Sag ja. das doch.
Weiter jetzt.
Läuft bei dir. Okay, dann sag, ja. Dann sag mir doch jetzt aber erstmal, weil ich ja nicht da war, wie viele Menschen waren denn da? Also ich offensichtlich nicht, aber...
In der Tat.
So genau habe ich gar nicht hingeschaut. Es waren relativ wenig. Das hat mich ein bisschen überrascht.
15 vielleicht?
So in den Dreh. Ja. Also es ist halt ein Wahlpflichtfach quasi für die Psychologen. Ich glaube, es ist nicht mehr so attraktiv, wie das früher war. Eigentlich ist es ein ziemlich cooles Fach und es macht auch Spaß und auch die Seminare sind ziemlich gut, sage ich jetzt einfach mal über meine eigene Abteilung. Aber wir schreiben eine Klausur in dem Fach und in einigen anderen Nebenfächern muss man nur ein Referat halten und kann man halt mal überlegen, was man
tut.
Ne?
Da scheitert es an der Leistungserbringung. Okay, weil das tatsächlich, ich finde es sehr ungewöhnlich, weil ich auch die Vorlesung insgesamt, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, sehr cool fand vom Vibe her irgendwie. Ich meine, ich habe es nur gehört, aber der Prof hat sehr, sehr cool argumentiert, das also von Anfang an didaktisch ziemlich klar gemacht. Er hat auch bestimmt 15 Mal didaktisch gesagt. Fand ich gut.
Kann gut sein.
Umso öfter man das sagt, umso didaktischer ist es. Und hat halt wirklich klar dargelegt, was will er heute mit den Studierenden machen am Anfang. Und ist das dann relativ stringent mit kleinen Tangenten, was ja voll okay ist. Irgendwie kamen auch Fragen und so, das war echt cool. Ist er das langgelaufen? Das fand ich schon gut, fand ich schon selbst zum Hören. Und manchmal waren Phasen, wo er irgendwie was angeschrieben hat oder wo ihr mal einen Film geguckt habt oder so. Das habe ich dann natürlich alles nicht gesehen, auch wenn ich den Film gehört habe. Und ich konnte trotzdem ziemlich gut folgen. Und das war, glaube ich, weil das so sehr gut strukturiert war. Das ist mir direkt aufgefallen. Das war schon sehr, sehr ordentlich. Und da frage ich mich auch direkt, ist das einfach jemand, der, sag ich mal, beruflich Gespräche führt im allerweitesten Sinne und deswegen relativ genau weiß, wie strukturiere ich was so, dass ein Gespräch vielleicht auch hängen bleibt, weil nichts anderes ist ja eine Vorlesung.
Ja, natürlich. Also Herr Huss ist Psychiater und auch tatsächlich Psychologe, der hat beides gemacht. Natürlich führt er einen Haufen Gespräche in der Klinik mit Patienten, mit Eltern, Vorträge. Das heißt, das ist natürlich eine gewisse Erfahrung da. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir im Team die Vorlesungen vorbereiten. Die werden immer wieder überarbeitet. Dadurch sind auch immer wieder neue Sachen, neue Aspekte mit drin. Und das hat er am Anfang, glaube ich, gesagt. Ich weiß nicht, ob das so rüberkam, weil das jetzt auch schon mitten im Semester war. Die Idee der Vorlesung ist, dass man immer wieder ein Störungsbild oder eine Problematik vorgestellt kriegt, wie jetzt in dem Fall Autismus. Andermal ist es Depression, Essstörung, Suizidalität. Und die Idee ist, dass man mit so 2, 3 Prototypen im Kopf nach Hause geht, dass man halt quasi sich so den Franz oder die Lisa vorstellen kann, 8 Jahre alt.
Dieses Fallbeispiel, wie die damit die er aussieht. Gezeigt hat.
Genau, dass man so einen Prototypen im Kopf hat und später dann, wenn man mal, sei es was auch immer, als Psychologe arbeitet, ein Kind sieht, sagen kann, könnte sein, dass der in die Richtung geht.
Das ist ein kleiner Franz.
Das ist ein kleiner Franz oder das ist eine kleine Lisa oder das ist ein kleiner Daniel. Und dann,
das ist auf jeden Fall ein großer Daniel.
Das ist ein großer Daniel.
Wenn er Wirtschaftsabi hat, ist immer ein gutes Zeichen.
Ich habe Wirtschaftsabi, ja, das habe ich diesmal noch gar nicht gesagt. Aber es klingt auch nichts.
Doch, das ist schon wichtig.
Wirtschaft,
Psychologie, das ist eine Sache.
Ja. Stimmt.
So, denk mal darüber nach. Dein Abi ist immer wichtig, Daniel.
Besonders das Wirtschaftsabi, das ist mehr wichtiger als andere wichtige Abis. Gut, mehr wichtiger.
Zurück zum Thema. Ja, ich fand tatsächlich auch diese Fallbeispiele, die ihr jetzt schon erwähnt habt, die waren einfach super gut. Und man hat richtig gemerkt irgendwie, dass dem die Sachen auch was bedeutet haben, wenn das irgendwie Sinn macht. Also er hat ja oft irgendwie von Patienten erzählt, die er hatte oder Leuten, mit denen er selber Kontakt hatte und da immer sehr persönliche Anekdoten in das Ganze mit eingebracht. Und sogar einmal, glaube ich, irgendwie so ein Fehler eingestanden oder wo er gesagt hat, da habe ich damals so und so reagiert, muss ich heute sagen, hätte ich vielleicht, das fand ich richtig, fand ich auch menschlich irgendwie schon, das hat mitgerissen.
Genau, ja. Ja, also so ging es mir damals auch. Ich war tatsächlich auch in der Vorlesung mal gewesen, weiß nicht, 2011, 2012, schon eine ganze Weile her. Damals.
Das war noch Zeit.
Ja, damals, als man noch Diplom studieren konnte. Hier in Mainz.
Wie bitte Diplom? Was? Erklär das unseren Hörern mal.
Bologna.
Das war damals, als man noch Zeit zum Studieren hatte und es weniger Noten gab.
Ach so, das klingt doch ganz gut.
Genau. Ja. Genau, und das hat mich auch damals überzeugt und hat mir Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwie in Mainz bei dem Fach auch hängen geblieben.
Liebe Studienanfänger, lasst euch nichts erzählen. Wenn ihr euren Abschluss nicht in maximal 2 Jahren macht, seid ihr nichts wert auf dem Arbeitsmarkt und habt euer Leben verkackt. Wer 20 ist und nicht in den Arbeitsmarkt einsteigt, hat für mich menschlich versagt. Sollte vielleicht mal Therapie machen oder sonst was, weil es ganz klar ist, es ist eine schlechte Arbeitseinstellung.
Zum Psychologen gehen, kannst du jemand empfehlen?
Ja. Ja, ich kenne da jemanden.
Dr. David.
Dr. David ermittelt.
Ermittelt,
warum du faul bist und nicht in 2 Jahren dein verdammtes Studium geschafft hast. Man kann auch mit 17 Abi machen und dann direkt das Studium fertig, dann kann man vielleicht mit 19,5 fertig sein, sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Ja. Muss vielleicht mal überlegen, wo man hin will im Leben.
Ja, um andererseits zu sagen, ich finde es tatsächlich echt krass in Psychologie, wenn man sich mal überlegt, da kommt jemand, fängt mit 17 an zu studieren, schafft in 3 Jahren seinen Bachelor, schafft in 2 Jahren seinen Master, ist derjenige 22,
hast du mit
und dann wird er auf die Menschheit losgelassen und darf therapieren.
Das.
Also unter Anleitung. Aber
also du hast es mir ja schon mal erzählt, aber dass dich vielleicht, weil du so jung bist, Leute nicht, Patienten nicht ernst nehmen.
Nein, in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich älter bin als jeder meiner Patienten, weil ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeite.
Genau, aber das heißt, die Eltern dann in dem Fall vielleicht überfürsorglich sind und dann, weiß ich nicht. Aber gibt es da Probleme, wenn man ein junger Arzt ist, dass man nicht ernst genommen wird?
Das kann schon manchmal passieren, muss man halt cool bleiben. Ich meine, im Endeffekt, die wollen was von mir. Die haben ein Problem und nicht ich.
Das hätte ich auf jeden Fall.
Ja, jetzt also
das ist eine ganz gute Einstellung. Damit kommt man in der Psychotherapie das ganz gut voran.
Sehe ich viel mehr bei Lehrern oder so. Ich meine, das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Stimmt.
Aber ich finde, gerade bei Ärzten habe ich immer das Gefühl, ist ein junger Arzt, geil, der hat so den aktuellen Stand mitbekommen, als wenn das irgendwie so ein 65-Jähriger ist, der übermorgen Gefühl selber zerfällt und der dann vor 40 Jahren irgendwie gelernt hat, dass Homosexualität noch auf dieser Skala zu stehen hat. Und dann komme ich da hin und der sagt, oh, der hat aber Tendenzen, den sperren wir lieber weg. Ja. Und ich so, ich habe eine Freundin, was soll das? Ja, aber mir glaubt ja keiner.
Tja,
ich habe eine Freundin in Kanada.
Danke. Ist das jetzt
vielen Dank für die Info.
Ich finde nicht wahr.
Auch noch Fake News.
Ich hätte es geglaubt.
Und Fake News. Okay, Autismus, nächstes Thema, Überleitung. Autismus, das sind, die sind ja immer in ihrem sozialen Verhalten auffällig, autistische Kinder. Und wir reden jetzt ja nur um autistische Kinder, weil es Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und das liegt an der Theory of Mind, also sozusagen, dass sie das nicht besitzen, diese Theory of Mind. Kannst du das erklären?
Kann ich erklären. Also ja, stimmt soweit. Das ist eines der Hauptmerkmale oder wahrscheinlich auch das Kernmerkmal von Autismus schlechthin. Theory of Mind heißt im Prinzip, dass ich in der Lage bin zu verstehen, was mein Gegenüber denkt und dass ich darüber Vermutungen anstellen kann. Und dann eben natürlich auch Rückschlüsse aufs Verhalten ziehen kann. Warum reagiert der andere so in diese Situation? Und das ist eine absolut entscheidende Fähigkeit, auch fürs Überleben für uns Menschen. Wenn wir vorhersehen können, dass unser Gegenüber zum Beispiel gleich wütend reagieren wird oder dass er vielleicht über eine Situation traurig ist und deswegen nicht mehr mit uns spricht oder ähnliches. Das sind einfach Dinge, die essentiell sind für das menschliche Zusammenleben. Und das sind Dinge, die Autisten nicht in dem Maße können.
Okay. Ich fand es total interessant, weil er gesagt hat, also wurde dann auch konfrontiert mit diesem, viele Autisten können ja irgendwie eine Sache oder ein Themenfeld ziemlich gut oder besonders gut und konzentrieren sich dann zum Beispiel auf, ich glaube, er hat zum Beispiel gesagt, Maschinen oder sowas und können dir irgendwie jede Zusammensetzung von irgendwas nennen. Und er hat dann einfach gesagt, es ist nicht so, dass deren Gehirn jetzt krass leistungsfähiger wäre als unseres oder unseres krass leistungsfähiger als deren. Es ist so, dass unser Gehirn enorm viele Ressourcen dafür aufwendet, irgendwie diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen zu verstehen, zu analysieren, immer wieder neu zu interpretieren, zu bewerten, in den Kontext zu setzen, bla bla bla. Wenn ihr mich jetzt anguckt und denkt, der redet zu lang, dann kriege ich so ein Vibe davon, weil ihr mich anguckt und sagt, ich rede zu lang und ich merke das. Und die
dafür habe ich keine Ahnung. Ein Autist würde das wahrscheinlich nicht merken.
Genau, und dafür habe ich keine Ahnung, wie eine Maschine zusammengesetzt ist. Aber ein Autist konzentriert all seine Ressourcen, sein Denkspeicher quasi auf sowas. Und das fand ich.
Also wir sind soziale Genies und der Autist ist dann kein soziales Genie, aber irgendwas anderes Genie.
Ja, muss nicht unbedingt, aber häufig haben die ein Interesse, was irgendwie ein bisschen stärker im Vordergrund ist. Es muss nicht immer sein, aber ja, genau. Das ist relativ oft. Was bei uns in der Ambulanz so ein bisschen als Pi mal Daumen-Diagnoseregel für Autismus gilt, ist, man sollte die Kinder, gerade Jungs, mal fragen, was sie denn für einen Sport machen. Und eigentlich jeder Junge spielt ja hier in Rhein-Main-Gebiet Fußball als kleines Kind.
Ich glaube, ich bin Autist, ich habe keinen Fußball
gespielt. Ich habe auch keinen Fußball gespielt, ich bin kein Autist. Ja, aber es ist halt relativ häufig.
Okay.
Und ja, welche Position würden Autisten spielen beim Fußball? Was würde ich raten?
Torwart,
natürlich.
Ja?
Ja, Torwart. Torwart ist super. Torwart, man kann mit anderen zusammenspielen, kann aber sein eigenes Ding machen.
Ja, stimmt.
Man steht auf der Linie, man muss nicht so wirklich auf die anderen reagieren, man kann anfangen, sich auf andere Sachen zu konzentrieren und man ist trotzdem aber dabei und gehört dazu.
Ja.
Und das stimmt natürlich nicht immer, aber da gibt es schon ein paar Kinder, die ich so gesehen habe, bei denen das der Fall war. Und das finde ich auch das Coole, mit autistischen Kindern zu arbeiten. Man kann unglaublich viel lernen. Ich habe so viel gelernt über Ventilatoren. Ich hatte einmal ein Kind, was verschiedene Ventilatoren gesammelt hat und erklären konnte, warum die jetzt anders oder besser sind und wie diese Wellen da drin geformt sind. Ich kenne ein anderes autistisches Kind, das hat Verkehrsschilder auswendig gelernt. Und ich kriege es nicht mehr genau hin, aber es gibt jedes Verkehrsschild hat eine Nummer und ein Symbol.
Eine DIN-Norm.
Ja, es ist wahrscheinlich eine Norm, die da dran steht. Und dann konnte er mir auch seine Lieblingsschilder benennen. Und sein Lieblingsschild ist dieses Achtung-Klippe-Schild, wo so ein Hang ist,
ja,
und
ist Wasser,
der fällt so ein Auto runter.
Hat das auch wieder irgendwas zu bedeuten wie der Torwart?
Puh, keine Ahnung, was das bedeutet. Das
Daniel, was ist dein Lieblingsschild?
Die Sackgasse.
Das ist ein furchtbares Schild. Was ist total schlecht?
Ich weiß nicht, ich wollte was Lustiges sagen. Ich, keine Ahnung, was
Digga, mein Lieblingsschild ist. Digga, es ist ganz klar das Schild, wo keine Vorfahrtsstraße ist, aber man an der einen Kreuzung Vorfahrt hat, weil dann kannst du dich kurz wie ein König fühlen. Das ist ein gutes Schild.
Spielstraße ist auch cool, oder?
Weil
da kann man spielen.
Das, oh, du fährst wohl nicht.
Sag ich, ehrlich, ich
hab
keine Schilder.
Ja, Stadtmensch. Fußgängerperspektive.
Rufst du manchmal an heißen Sommertagen das Ventilatorkind an und sagst, Entschuldigung, sehr, sehr warm, was kann ich da machen oder was sollte ich da machen?
Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, das sollte ich vielleicht tun.
Dürfte man das? Bricht man damit irgendein Schweige? Nee, ist ja zwischen euch. Das geht.
Ja, ist ja zwischen uns. Ja. Ich dürfte jetzt nicht sagen, wie er heißt und du darfst ihn nicht anrufen.
Sehe ich ein.
Aber ansonsten, klar.
Sag mal, wie heißt wir piepen? Nicht drauf reingefallen.
Nice try.
Ich kann den Piep machen.
Piep. Er hat's gesagt?
Er hat's gerade gesagt.
Er hat's nicht gesagt. Er ist ein guter Typ. Dr. David ermittelt.
So, nochmal auf die Form zurückzukommen. Wir hatten das ja auch in der Wirtschaftsvorlesung. Da waren wir so unglaublich beeindruckt von der Technik.
Ja.
Hier in dieser Vorlesung war ich auch von der Technik beeindruckt, aber von eher einem menschlichen Faktor, weil da saß während der gesamten Vorlesung nochmal einfach ein zweiter Mensch in einem kleinen Technikkabuff und hat das Licht gedimmt, Ton laut und leise gemacht. Christian hat ein bisschen geschlafen, da hat er Sportschau geguckt, hat der Professor gesagt. Das müsste eigentlich auch draußen auf der Aufnahme.
Chillig.
Aber vielleicht hat es nicht gehört, die Aufnahme war ja nicht so gut.
Oh, Frau Gräber ist die Allerblödeste, genau. Sie wollte mir einen Verweis geben.
Die ganze Vorlesung.
Das ist wahrscheinlich genau an der Stelle, ja.
Und ich finde das krass, das sind einfach zwei Leute, die man bezahlen muss für die Zeit und der macht halt nur, bei uns machen die Professoren selber das Licht an.
Hey, ist doch super.
Das ist der Unterschied zwischen Humangeografie und Medizin.
Ich finde das echt
cool. Und zwischen der Unterschied noch Filmwissenschaft und Publizistik. Und bei dir noch
Medienwissenschaft.
Nein, in der Psychologie gibt es das auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, warum das gemacht hat, ehrlich gesagt.
Hat der so einen Sonderstatus? Ist er so der King, der sich sowas, also der King-Professor?
Ich hab vorhin kurz gedacht, den hättet ihr eigentlich als Experten einladen müssen, weil der kann euch wahrscheinlich über alle Vorlesungen, die an dem Campus da gehalten werden, was erzählen.
Nein, David, wir haben den allerbesten Experten gefunden, den man finden kann. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Wir freuen uns sehr.
Nee, wirklich. Du hast doch die Show. Du bist berühmt durch Dr. David ermittelt.
Und ja, das stimmt natürlich.
Auf Future Fame. Ich hätte total gerne auch mit dem Prof gequatscht.
Ab 2022 auf Netflix übrigens.
Mit dem Special. Ja. Nee, mit dem Prof kriegt man dann schon irgendwie, dann ist es eine andere Art von Gespräch. Ne? Und das ist, wir wollen hier auch locker drüber quatschen irgendwie. Der hätte uns vielleicht nicht gesagt, dass das Kind Ventilatoren mag. Was super geil ist, mag ich total.
Aber wenn, dann wahrscheinlich der Professor, oder?
Ja, der war schon super.
Weil er hat auch ständig immer so persönliche Anekdoten erzählt.
Ja.
Das war zum Beispiel, darf man das erzählen? Ja, ist ja egal, ist ja total anonym. Aber es ist ja irgendjemand passt. Also dieses autistische Kind ist auf einer Beerdigung.
Ja.
Ist bestimmt schon mehreren autistischen Kindern passiert. So, also ist
jetzt wahrscheinlich auch einigen nicht autistischen, würde ich mal sagen.
Wahrscheinlich, aber gell? Aber dieses autistische Kind ist auf einer Beerdigung und der Pfarrer steht halt vorne und er verliert irgendwie seine Zettel und er hebt die dann wieder auf und es ist halt Situationskomik, so wie sich jetzt nicht beschreiben kann. Ihr findet das nicht lustig. Aber in diesem Fall war das halt ein bisschen lustig. Aber das autistische Kind kann durch diese fehlende Theory of Mind oder diese eingeschränkte, kann das nicht diese Situation einschätzen, dass man auf einer Beerdigung nicht lacht.
Hier lacht man nicht,
genau. Genau, und dann hat es einfach laut losgelacht, weil es lustig fand. Andere hätten vielleicht auch gelacht, aber die wussten, man sollte in diesem Fall nicht lachen.
Hätten es vielleicht versucht zu verstecken. Genau. Also das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, weil gesunde Kinder, die hätten einfach durch die Situation gecheckt, da vorne weint jemand, das ist irgendwie so eine ernsthafte Stimmung, die Orgelmusik vorher war traurig. Dadurch hätten die gecheckt, okay, Witz und Lachen ist jetzt hier irgendwie nicht so angebracht. Ich habe zwar keine Ahnung, warum das gerade nicht angebracht ist und ich verstehe vielleicht nicht, was der Pfarrer da vorne erzählt. Ja. Das ging wahrscheinlich dann auch den meisten Erwachsenen möglicherweise so. Mhm. Und das, ein gesundes Kind würde das checken, der Autist halt nicht. Genau. Da läuft es irgendwie so nebendran vorbei. Auf der anderen Seite, wenn man einem autistischen Kind oder vielen, gerade denen, die so in dem Spektrumsbereich sind, wo es mit einer hohen Intelligenz einhergeht und die auch viel einfach können. Wenn man dem halt sagt, hier pass mal auf Beerdigungen wird nicht gelacht, das ist eine Regel. Macht man nicht, weil da weint möglicherweise jemand, weil jemand anders gestorben ist. Dann kann das ein autistisches Kind auch verstehen und das würde das lernen und würde das nächste Mal auf einer Beerdigung nicht lachen.
Ja, und das ist auch was er, glaube ich, an mehreren Beispielen auch so festgemacht hat. Man muss nur quasi auf die richtige Art mit betroffenen Kids kommunizieren oder generell mit Betroffenen kommunizieren, denen ganz klar sagen, warum ist das jetzt so? Weil was du vielleicht bei jemand anderem einfach für selbstverständlich hältst. Und wenn du quasi mit Geduld daran gehst und immer mit einer offenen Einstellung sagst, der versteht das nur, wenn ich es ihm jetzt ordentlich erkläre und mir auch die Zeit nehme, ihm das zu erklären, weil ich vielleicht dem anderen nicht erklären muss, dann klappt das auch. Und da habe ich auch mal wieder so ein bisschen gedacht, ey, wenn einfach alle Menschen okay wären, dann wäre das auch nicht so schlimm
alles. Richtig, ja. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht vergisst, die Kinder sind super empathisch und können auch, also Empathie im Sinne von, dass sie andere Leute gern haben können und auch auf andere Leute zugehen können. Sie verstehen nur nicht, in welcher Art und dass es für andere Menschen auch wichtig ist, diesen Kontakt zu haben. Mhm. Im Gegensatz dazu zum Beispiel ein soziopathisches Kind, das hätte sich halt gesagt, das ist mir doch scheißegal, dass es eine Beerdigung ist, ich lache, wenn ich will. Mir völlig wurscht, was da die anderen machen. Und das würde ein autistisches Kind nicht machen. Also es kann auch durchaus sein, dass autistische Kinder dann, wenn sie wissen, okay, jemand ist traurig, dass sie auch dann mit sehr starken Zuneigungszeichen reagieren.
Er hat das mit diesen zwei Schalen, da hat er das auch noch angezeichnet. Mhm. Das ist genau das, was du sagst mit dem autistischen Kind. Dass beim Autismus prallt das praktisch ab, diese Gefühle. Aber wenn man dem autistischen Kind zeigt, wie das diese Gefühle wahrnimmt, dann kann das sozusagen auch dieses Emotionszentrum erreichen und prallt nicht ab, während der Psychopath sozusagen nicht mal dieses Emotionszentrum hat, selbst wenn es durchgeht,
das ist bei ihm nichts auslösen. Das löst halt keine Reaktion aus.
Genau. Aber beim Autisten, es gibt diese Emotionen, das erreicht diese Emotionen halt nur nicht durch die.
Es kann schwingen, hat er glaube ich gesagt.
Genau.
Ja, das war sehr schön, war ein schönes Bild auch. Mhm. Das ich nicht gesehen habe, sondern nur gehört. Ein Bild im Kopf. Oh. Und dann hat er viel erzählt über seine Zeit in Japan, was der Daniel ja auch schon angeteased hat, was ich super spannend fand. Also da hat er dann mit kulturellen Unterschieden argumentiert und er hat wohl war wohl im Ausland auch tätig, jetzt wie gesagt in Japan, wo sehr, sehr viele Kinder quasi mit Autismus oder ins autistische Spektrum verortet werden, weil die weniger solche Diagnosen stellen wie ADHS etc. pp., andere Verhaltensstörungen, die Kinder eben vielleicht oft haben, sondern die ordnen das relativ direkt einem autistischen Spektrum zu und versuchen dann, und das war eigentlich das super Interessante, fand ich daran, das zu heilen, in Anführungsstrichen. Also versuchen die haben so einen Test, wo so irgendwie Augen, also man folgt irgendwie, das müsst ihr erklären, man folgt der Mutter, das musst du erklären, David. Man
ja, folgt der Mutter oder man folgt dem
Punkt. Ja, genau, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört.
Ja, macht es natürlich nicht leichter für mich, das jetzt zu erklären.
Ihr hört es auch nur.
Ja, also ich zum einen mal zu dem Kulturellen, ich fand das auch hochspannend. Das war übrigens auch was für mich neu war.
Ja.
Aber klar, ich meine, unsere westliche Kultur ist so super individualistisch. Man selbst steht im Zentrum und auch die Kinder kriegen schon früh beigebracht, du musst dich durchsetzen und du musst deine Umwelt für dich gestalten. Und in asiatischen Ländern ist das so, die Familie steht an erster Stelle, das Kollektiv. Und das ist natürlich viel auffälliger, wenn ein Kind aus diesem Kollektiv rausfällt. Und das wahrscheinlich auch schon viel früher, als es in Europa ist. Und ich glaube, das erklärt, warum die da mehr Autismus diagnostizieren. Was sie dann aber machen, was du gesagt hast, im Prinzip ist das ein Computerprogramm, wo man oben ein Bild von einer Frau sieht, so eine Mutterfigur, und die macht eine Augenbewegung. Also sie schaut mit den Augen einmal nach links, einmal nach rechts und pendelt so quasi mit ihrem Blick hin und her. Und unten drunter zu diesem Blick bewegt sich zunächst synchron ein Ball. Also wenn die Frau in die linke Ecke schaut, dann ist der Ball auch auf der linken Seite. Und wenn sie nach rechts schaut, ist sie auf der rechten Seite, in der Mitte dann in der Mitte. Und die Idee dabei ist, dass wenn man das so synchron zeigt, dann wird halt eben einmal gelernt, Ball und Auge bewegen sich gleichzeitig und die Kinder wechseln mal zwischen Auge und Ball. Und dann gibt es eine Bedingung, wo eben die Augen in die eine Richtung schauen und der Ball bewegt sich entweder zu schnell, zu langsam, aber es passt nicht mehr, ist nicht mehr synchron. Und die Idee ist, dass gesunde Kinder sich eben an der Figur orientieren, also an dem Blick und dahin schauen, wo der Blick hingeht. Und autistische Kinder eher auf diesen Ball fixiert sind, der sich da bewegt und das als Reiz wahrnehmen, auf den sie ihre Aufmerksamkeit richten. Und damit wollen die anscheinend Autismus zum einen diagnostizieren und zum anderen eben das dann auch ein Stück weit heilen, indem es funktioniert wahrscheinlich über Belohnen, Bestrafen, das je nachdem.
Belohnen hat er gesagt, explizit, da habe ich drauf aufgepasst, hat er gesagt, da geht es nur darum, dass man belohnt wird, also positive Bestärkung.
Ja, andererseits das Nichterhalten von der Belohnung ist natürlich auch eine Form von Bestrafung.
Fair enough.
Ja. Ja, aber
du wahrscheinlich bist halt ein Doktor, Mann. Was soll man da machen?
Wahrscheinlich kriegen sie halt wirklich irgendwelche Goodies, wenn sie in die richtige Richtung gucken. Also ich kenne das Programm nicht, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das in Europa so gut funktionieren würde.
Warum meinst du, würde das nicht funktionieren?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also irgendwelche kulturellen Unterschiede, die halt, die haben das, weil die Kulturen unterschiedlich sind, deswegen könnte die...
Also meine Vermutung ist, man lernt halt eben auf die Augen zu achten dabei. So. Ja. Und da fehlt ja noch irgendwie was. Also nur weil ich jemanden in die Augen schaue, habe ich noch nicht verstanden, was der für einen Gesichtsausdruck der hat. Oder ne? Das fehlt ja noch dabei und das muss irgendwie auch dazugelernt werden. Es kann sein, dass sie es auch machen, weiß ich nicht.
So ein bisschen das Fazit vom Prof aus seiner Zeit in Japan oder aus seinen Erfahrungen auch mit dieser Form der Diagnose und dann der Therapie, die dann versucht wird in Japan daraufhin, war ja auch so ein bisschen... Hier in der westlichen Welt versucht man eigentlich nur, das zu erkennen und dann zu übersetzen in unsere Sprache und damit umzugehen irgendwie, ist jetzt so, gucken wir, wie wir am besten damit
klarkommen. Den Kindern helfen, dass sie dadurch keine Probleme
bekommen. Genau, und in Japan versucht man im Prinzip, stellt man fest, ist jetzt so, versuchen wir wegzumachen. Und beide gehen aber so einen relativ extremen Weg. Also die einen versuchen, okay, versuchen wir wegzukriegen, die anderen versuchen, okay, versuchen wir mit klarzukommen und so einen Mittelweg.
Ja, man kann das
gefühlt auch noch so ein bisschen am Suchen.
Die westliche Welt ohne Japan sagt, es ist nicht heilbar, wir müssen damit umgehen. Und die Japaner sagen so etwas, wir können das heilen, wir können es.
Wobei die Japaner wiederum eben das Spektrum quasi größer ziehen und Leute, die vielleicht ADHS oder sonst was haben, auch damit reinnehmen. Ist schwierig, ich bin ja auch um Himmels Willen da kein Experte für, aber ich fand es halt total interessant, diese kulturellen Unterschiede erläutert zu hören.
Ja, aber das sind wir tatsächlich in der westlichen Welt ein Stück weit so, dass wir sagen, das ist eine Form von Behinderung, Beeinträchtigung auf psychischer Ebene, die nie irgendwie ganz weggehen wird, aber man kann lernen, damit gut durchs Leben zu kommen in den allermeisten Fällen.
Ja.
Also gerade in leichteren Autismusfällen.
Was ich auch noch mitgenommen habe aus dem Ganzen, was ich ganz wichtig finde, auch weil ich da irgendwie einem Vorurteil oder gefährlichem Halbwissen erlegen bin, ist, weil gerade irgendwie in Filmen oder sonst was ist immer dieses Savant-Ding, ne? Dieses Inselbegabung, jemand hat Autismus, aber der kann eine Sache so krass gut, wie man sich's nicht vorstellen kann, kann dann irgendwie Karten zählen oder ich glaube, er hat gesagt, fliegt über eine Skyline, sieht die zum ersten Mal und kann die perfekt nachzeichnen oder kann drei Bücher parallel lesen oder ich habe vorhin von Daniel Tammet gesprochen, der dann so schnell Isländisch gelernt hat. Und es ist eben nicht gleichzusetzen und es ist auch irgendwie kein zwingendes Kriterium. Also man kann Savant sein, man kann inselbegabt sein, ohne Autist zu sein.
Genau.
Man kann Autist sein und das haben, man kann Autist sein und es nicht haben. Das ist eben so ein sowas, was gerne zusammengeworfen wird, weil es natürlich einen recht spektakulären Schauwert oder erzählerischen Wert hat, gerade in der Medienwelt. Aber es ist keine Sache, die immer zusammengehört. Und das habe ich nicht gewusst und fand ich cool, das zu erfahren, auf jeden Fall.
Genau, also Autisten an sich sind fürs Fernsehen nicht so spannend, glaube ich. Also gerade Rain Man, der irgendwie dann zig Sachen kann. Oder jetzt fällt mir noch das Mercury-Puzzle ein mit Bruce Willis. Mhm. Wo er so einen kleinen Jungen rettet, der irgendwie so einen FBI-Code geknackt hat in einem Kreuzworträtsel. Das dürften die Ausnahmefälle sein, habe ich noch nie, also ich habe es noch nie mitbekommen.
Ja.
Ja, und das, was es dann tatsächlich eher gibt und häufiger gibt, sind wirklich schwer beeinträchtigte Kinder mit einem sehr tiefgreifenden Störung, die dann zum Beispiel nicht sprechen können, sich häufig wippen zum Beispiel oder so stereotype Bewegungen haben. Das ist schon auch krass zu sehen.
Mhm. Was ich sehr interessant fand, was auch immer wieder, und das finde ich auch, das war auch, hat man an verschiedenen Punkten der Vorlesung gemerkt, er hat Sachen immer wieder gesagt, hat immer wieder Beispiele gebracht und man konnte sich so gut vorstellen, weil es immer wieder vorkam und immer wieder so wie so ein Rädchen ineinander griff,
ja,
und immer wieder Sachen auftauchten und die man dann richtig gefestigt hat. Und eine dieser Sachen war, die ziemlich oft vorkam in der einen oder anderen Variation, war, dass Autisten immer sehr viele, oder man weiß es ja nicht genau, versteckte Fähigkeiten haben, weil sie eben, sie äußern das nicht, dass sie zum Beispiel irgendwas können. Und plötzlich spricht derjenige und dann sind die Eltern so plötzlich, was?
Woher kann der das?
Woher kann der das? Und, und so gibt's halt so ganz, und dann spricht er wieder für 2 Jahre nicht, weil die haben irgendwie nicht dieses Bedürfnis, so wie, ich will nicht mal sagen normaler Mensch, aber wie halt.
Es ist blöd, es gibt irgendwie nicht so ein richtiges Wort dafür. Ne?
Der Durchschnitt der Menschen halt, der will halt immer zeigen, was sie können. Man ist immer stolz. Guck mal, wenn man als kleines Kind diese Sachen, guck mal Mama, ich habe das Bild gemacht, dann rennt man zu Mama und will das unbedingt zeigen. Das ist zwar absoluter Crap, und es hängt dann 2 Jahre am Kühlschrank. Und es ist halt kein Picasso. Es ist halt einfach 2 Striche, was.
Ja. Ist ein Scheißbild, ja, muss ich sagen. Ja.
Aber man ist halt so unglaublich stolz darauf und man will halt immer sein Können zeigen. Und diese autistischen Kinder haben dieses.
Die sind so sehr mit sich selbst begnügt. Und das
was reicht ja wieder eigentlich sehr modern ist, dann wieder mit sich selbst.
Ich find's,
Individualismus ist halt die Moderne.
Ich finde es tatsächlich auch, genau, er hat das genau so gesagt, dass die im Prinzip das einfach jahrelang vielleicht nicht für wichtig erachtet haben zu sprechen, sodass die Eltern dachten, der kann überhaupt nicht sprechen, aber er konnte es die ganze Zeit. Und das Beispiel, in dem er es genannt hat, war ja auch, glaube ich,
das war dieser Stern-TV-Beitrag.
Kannst du mir bitte den Zucker geben oder so Quatsch? Also sowas völlig trivial ist.
Einfach, kannst du mir den Zucker geben? Danke.
Ja, und dann
2 Jahre lang
nie wieder.
Naja, also so. Und es kann einfach sein, dass es in der Situation halt gerade wichtig war, weil die ihm nicht zugehört haben oder abgelenkt waren oder was auch immer. Und dann hat er das so gemacht und in allen anderen Fällen klappt es halt auf einen anderen Weg, der für den autistischen Menschen halt einfach sinnvoller erscheint, warum
das
auch
ist
immer.
Das ist schon sehr interessant. Das ist auch irgendwie, das ist so das ultimative. Ja, ne, aber was man will, ist auch falsch. Es ist ja nicht per se,
es ist also sehr
man
zweckmäßig weiß es nicht.
Ja, das ist schon abgefahren.
Ja. Mhm. Also in so einer eigenen Logik. Das ist ja
genau.
Auch, die bauen sich auch ihre eigene Logik auf. Mhm. Was wir auch gehört haben, ist, dass die zum Teil ihr eigenes Sprachsystem entwickeln.
Mhm. Viele Neologismen benutzen, eine eigene Sprachmelodie entwickeln, die nicht nachahmen, sondern die eben wirklich quasi für sich selber erfinden, wo ein normales Kind versucht nachzuahmen, was es von anderen beigebracht kriegt, wo ich jetzt versuche, so cool zu reden wie die über Gästeliste Geisterbahn. ungefähr so auf die Tour.
Ja, funktioniert aber nicht.
Ja, jetzt habe ich auch wieder. Fair enough. Ja. Habe ich auch wieder normal gesagt. Das ist natürlich, du hast voll recht, Daniel. Das ist total schwer, irgendwie das abzugrenzen. Autismus gegen die anderen. Normales Quatsch. Niemand ist normal. Ich schon gar nicht. Daniel
auch. Ja,
das ist auch wieder normal. Interessant, wenn wir uns angucken. Ne? In Japan ist halt, sind Sachen autistisch, die bei uns wahrscheinlich noch normal sind.
Ja.
Also eine Gesellschaft legt halt auch immer normal fest.
Ja, total.
Und deswegen ist ja auch, also dieser, hast du ja erklärt, dass da immer wieder Updates kommen zu diesem, habe ich schon vergessen, heißt wie im Code, CSD?
ICD.
ICD. Dass sich der ICD immer,
Updates zum Christopher Street Day.
Gibt es auch Updates?
Fällt sich da auch. Zum Beispiel ist es jetzt nicht mehr illegal oder eine Krankheit.
Genau, und man darf jetzt heiraten, Ehe für alle. Sowas verändert sich auch. Und diese Indexe und so weiter und die Krankheitenbeschreibungen werden umgeschrieben und es verändert sich Krankheitsbilder. Genau, das ist auch bei uns im Wandel.
Absolut. Ja. Wenn man sich anguckt, wie vor 100 Jahren, in der Nazi-Zeit, muss man gar nicht drüber nachdenken, wie da psychisch kranke Menschen behandelt wurden oder eben nicht behandelt wurden. Und was wir jetzt für einen Standard haben und auf der anderen Seite, wo man jetzt auch merkt, dass viele von den Wundermitteln an Medikamenten, die wir hatten oder geglaubt haben zu haben, dass sie halt auch nicht in der Weisheit letzter Schluss sind. Da ist halt viel Bewegung drin und das wird sich auch noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich noch einiges verändern. Und möglicherweise kommen wir dann auch an den Punkt zu sagen, dass das alles irgendwie in einem Bereich eines Spektrums ist.
Ja. Ja,
also das war jetzt zum Beispiel bei dem DSM-5 eine Überlegung gewesen, dass man Persönlichkeitsstörung eben nicht sagt, das ist einer mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung und der hat eine histrionische und der ist borderline, sondern zu überlegen, dass dass Persönlichkeit immer sowas Dimensionales ist. Man kann viel von haben, man kann wenig von haben, von einer Dimension, und dann entscheidet man irgendwann, okay, ab hier ist zu viel oder ab hier ist zu wenig davon.
Ja.
Weil auch jeder kennt es, traurig zu sein, aber am wann ist man dann
depressiv? Nicht jede Traurigkeit ist eine Depression.
Genau.
Absolut.
Und das ist ja jetzt bei dem Autismus auch mit drin, dass man sagt, es ist eine Autismus-Spektrumsstörung von sehr gut funktionierenden Leuten, die wahrscheinlich gar nicht auffallen, außer dass sie eben bei SAP arbeiten und etwas weniger Sozialkontakte haben als andere Menschen, hin eben zu Kindern, die dann doch im Heim leben müssen, weil es anders nicht geht.
Ja.
Okay, okay, jetzt kommen wir zu unseren Top
3.
Du hast, zum Glück hast du nicht zwei Sachen gesagt.
Vergessen. Machen wir nicht am besten, am schlechtesten? Machen wir nicht Zitat des Tages? Fang doch mal an.
Nee, skippen.
Nee, lass das ganz schnell abhandeln.
Okay,
das sind feste Kategorien. Das
okay,
machen wir super schnell.
Nochmal zurück. Am besten, am schlechtesten.
Ja.
Was fandst du am besten?
Ich fand am besten den Dozenten und wie er eigene Erfahrungen eingebracht hat, wie halt krass ist, wie er in Japan war und an der Charité und super geiler Dude, so Respekt.
Ich fand am besten den Techniker.
Sehr grandios. Ja,
weil es einfach, der ist cool, ich will auch so einen Techniker, wenn ich mal so einen
Vortrag. Ja, aber andererseits, he had one job to do. Das war die Lautstärke für die Videos.
Sportschau gucken.
Das wurde sogar am Anfang gesagt und naja. Aber so ist es halt. Dafür hat er das Licht schön gemacht.
Was fandst du am schlechtesten, Daniel? Man muss auch kritisch sein. Man muss auch kritisch sein.
Naja, ich, ehrlich gesagt, ich bin nicht so gut auf Krankenhäuser zu sprechen. Das heißt, als ich da reinkam, da geht gleich schon mir die Pumpe, wenn ich diesen Geruch wahrnehme und dann,
klar.
Also es gibt eine Serie, die ich liebe und ich finde, es ist mit die beste Serie der Welt und auch die beste ist sogar eine deutsche Serie.
Grey's Anatomy.
Gleich. Mhm. Die spielt im Krankenhaus.
Dr. David ermittelt.
Aber trotzdem,
Emergency Room.
Dr. David ermittelt, finde ich eine sehr gute Serie.
Die
aber
Serie.
Selber im selber da zu sein, wo David ermittelt, und wir waren jetzt praktisch da an den Drehorten,
ist,
wo David ermittelt gedreht wurde, mit dem Star.
Ja, und das sollte eigentlich
einfach ein bisschen so finde ich so.
Siehst du, das ist jetzt eine geile Brücke. Du fandst am schlechtesten, dass du da warst. Ich fand es am schlechtesten, dass ich nicht da war, weil Welpen verboten sind. Warum sind denn Welpen verboten, Mann? Die sind ultra niedlich. Guckt euch die doch mal an.
Ja.
Leute, ey. Das hilft Leuten, die psychologische Probleme haben. Das ist nachgewiesen. Freunde, ey, das ist kontraproduktiv, was ihr macht. Sage ich ganz ehrlich. Nicht kontraproduktiv ist allerdings das Zitat des Tages, Daniel.
Fange ich wieder an.
Aber hallo.
Ich fand das cool und das ist jetzt, das ist aus der Situation entstanden, dass wir beide da waren, dass du da warst, als er plötzlich anfing, David, du bist doch man kennt sich, du bist Mitarbeiter des Instituts, er kennt dich. Du warst da, wir hatten vorher angefragt, ob wir da haben. Wir sind waren ganz offiziell da als Podcaster. David, du bist doch Südamerika-Experte, sag mal was dazu. Und dann durftest du als Südamerika-Experte was dazu sagen.
Ja.
Das fand ich
das ist cool, ja, das sehr gut. Mein Lieblingszitat war, da ging es darum, wie schwer es ist, das Ganze zu diagnostizieren und ne, wie komplex die Erfassung quasi ist. Und er hat gesagt, wenn sie es nicht erkennen, ist es schlimm. Wenn sie es falsch erkennen, ist es auch schlimm. Das war so ein bisschen das ganze Dilemma dieses Studiengangs, dieser Berufung, sage ich mal. Das ist schön zusammengefasst, das fand ich cool.
Jetzt kommen die versprochenen Top
3. Es ist dieser kleine Spannungsmoment, ob ich 4 sage.
Macht er es wieder, den Fehler?
Ist der diesmal schlau genug? Ist er immer noch dumm? Man weiß es nicht.
Wir machen heute die Top 3 mit den vermeintlichen Autisten in Medien und in Filmen.
Es sind nicht
also, wo spannend. Denken
wir?
Ich, Daniel und Julian, wo denken wir, das könnten Autisten sein? Und du kannst, wenn du die Leute kennst und sagen, vielleicht mit Ferndiagnose ist ja immer schwer, sind das Autisten oder nicht? Wenn ich jetzt sage, Donald Trump?
Nein.
Aber es gibt
da würde Brüche. Ich eher sagen,
naja, aber ich gut, finde, das ist ja. nicht jedes schlechte Gerücht über Donald Trump ist wahr.
Das stimmt, aber es ist wahr, dass er gesagt hat, Impfen würde Autismus fördern und auch das wurde in der Vorlesung besprochen. Das tut es natürlich nicht, das ist totaler Unsinn.
Ist Bullshit.
Man muss schon super dumm sein, um das zu denken. Super dumm.
Gut, dass wir es nur eingebracht hast, dass wir es jetzt abgeräumt haben.
Kein Ding.
Gut. Wir sind Bildungspodcast, ja?
Daniel, was ist denn dein Platz Nummer 3? Nummer 3.
Mein Platz Nummer 3. Und jetzt Nummer kommt drei. Die eben erwähnte Serie CDRB. Fans wissen es schon.
Ich weiß nicht, wofür das steht.
Das ist der Club der Roten Bänder.
Das ist so ein Porno-Ding, ne?
Ja, das ist ein Porno-Ding und alle haben so kleine Bänder an und ziehen sie langsam aus.
Die mit dem roten Band.
Die mit dem roten Band will ich sofort. Nein. Club der Roten Bänder ist eine Krankenhausserie aus Deutschland, gibt es seit 3 Jahren, läuft auf Vox unglaublich erfolgreich, wird auch sehr viel drüber getwittert, sehr gut erfolgreich im Social TV und ist die erfolgreichste Vox-Serie. Und es geht halt um Kinder, die im Krankenhaus sind und 2 von denen haben Krebs, einer von denen ist, glaube ich, ein Autist. Und noch andere Freunde, einer mit einem Herzproblem und die sind halt alle, müssen mit dem Tod kämpfen, müssen mit der Krankheit kämpfen, müssen, sind schon seit 2 Jahren im Krankenhaus und so weiter. Und das ist halt die Serie. Und die ist sehr ergreifend und ich empfehle sie jedem auf Vox. Die 3. Staffel läuft gerade, ist die finale Staffel. Und es ist wirklich eine Serie, die wurde beendet sozusagen, weil sie gesagt haben, die Macher, wir beenden sie jetzt, obwohl die so gut läuft.
Auf dem Höhepunkt quasi.
Genau.
Ah, sowas ist super. Ja. Das ist klasse, weil mein Platz 3 das prima.
Aber kennst du nicht?
Ich kenne sie leider nicht. Also ich habe den Namen dann doch schon mal gehört. Aber
wer der Charakter und ich kann dir noch was sagen, zum Beispiel sein Opa hat für ihn der hat immer so ein kleines Buch dabei, wo so Gesichter drauf sind. Und dann ist eins so lächelnd, eins wütend und dann drunter steht, lächelnd, ist fröhlich, ist wütend, ist erschrocken. Und da hat er immer so Gesichter dazu, weil er das nicht erkennen kann, was für Gefühle die Leute haben.
Ja, das spricht ja schon sehr stark dafür, dass das ein autistisches Kind ist. Weil genau das wäre das, was man mit denen machen würde, um die auch zu behandeln.
Wenn ihr Toni aus Club der Roten Bänder kennt, dann schreibt uns in die Kommentare, was ihr meint. Ne? Das gilt generell jetzt hier für jeden Platz, der kommt. Mein Platz 3 ist eine Serie, die man sehr gerne hätte beenden können nach Staffel 3. Nach Staffel 1, nach Folge 3, nach Folge 1.
Aber auch nach Staffel 5. Ja. Oder man hätte sie nach Staffel 6 auch beenden können.
Nee,
man hätte
es auch einfach nicht machen müssen, weil es eine beschissene Serie ist. The Big Bang Theory. Ich weiß, es hat viele Fans, aber es ist nun mal kackendoof. Es ist blöd geschrieben. Es ist so, oh, guck mal hier, die Nerds. Guck mal, die sind alle komisch und die mögen so komische Sachen, die Nerds. Und Sheldon als die Hauptfigur aus Big Bang Theory und meinetwegen auch Young Sheldon als die Hauptfigur aus Young Sheldon. Furchtbar. Alles ist furchtbar, was damit zu tun hat. Und ich kann es nicht leiden. Und
ich wusste noch nicht mal, dass es sowas wie Young Sheldon gibt.
Ja, das ist jetzt recht neu. Es ist eine krasse Missrepräsentation von allem und der ist auch vielleicht irgendwo auf einem Spektrum oder halt nicht. Der ist jedenfalls einfach ein Depp. Der gehört weg aus dem Fernsehen. So, jetzt habe ich mir Feinde gemacht.
Aber ist das ein Autist? Könnte das sein?
Er soll wohl einen darstellen, gehe ich mal von aus.
Okay. Also schon, aber dann halt schon wieder diese Inselbegabung, dieses.
Ja, also da muss man auch sagen, diese Intelligenz und Autismus sind halt zwei völlig unterschiedliche Sachen. Die können zufälligerweise beide gleich hoch sein in einer Person oder können hoch und niedrig in einer Person sein. Das soll wohl ein hochbegabter Autist sein, der
Daniel, du hast zum Beispiel viele Fähigkeiten hat. Kein Autismus, aber auch keine Intelligenz.
Aber was man bei ihm cool sieht, finde ich, der ist so unbeholfen und zwanghaft und immer seinen Kopf da durchsetzen. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein empathischer Kerl, der irgendwie für seine Leute da ist und die unterstützt. Da wohnt er in der WG oder in 2 WGs?
Ja, ist das in 2 WGs mit einem Vertrag.
Genau, das ist dann wieder das Autistische. Aber wo man sieht, das sind Leute, die doch durchaus andere Menschen gerne haben, aber einfach keinerlei Ahnung haben, wie sie das ausdrücken sollen. Und da ist Physik und Atomphysik wahrscheinlich leichter zu verstehen.
Daniel, wer ist denn Platz 2 vermeintlicher Autist?
Günther Jauch.
Günther Jauch?
Was? Das muss ich erklären, weil das hatten wir jetzt nicht angesprochen, aber in der Vorlesung kam halt SternTV dran, noch mit den Vor-Halaschka, wo Günther Jauch noch.
Die Prä-Halaschka-Ära.
Genau. Die gute Zeit.
Also vielleicht kennt ihr das nicht.
Ich mag Steffen Halaschka, guter Typ.
Eine Zeit, da hat Günther Jauch das SternTV gemacht. Und da gab es halt hat auch eine Folge mit, wo ein Autist da war. Und der Autist war dann da und hat immer auf dem Computer rumgetippt, weil er sich nur so ausdrücken konnte. Und hat dann sogar auf die Fragen geantwortet. Aber plötzlich fängt Jauch an, in der 3. Person mit diesem Autist zu reden, was eigentlich typisch autistisch ist. Ein autistisches Merkmal.
Genau, also dass er die Personalpronomen quasi verwechselt hat. ja, ich glaube, es ist nicht ganz ernst gemeint, das Beispiel. Gunnar Jauch ist natürlich kein Autist, aber der hat...
Ich habe die Zeichen erkannt, ich habe
aufgepasst. Ja, ja. Okay.
Moment, ganz kurz. Du hast nicht aufgepasst in der Vorlesung, denn der Prof hat explizit, ich habe es vor ein paar Stunden gehört, er hat explizit gesagt, dass Gunnar Jauch kein Autist ist und dass der quasi das Gegenteil ist, weil der jegliche Nuance, weil der so talentiert ist, die Nuancen und Emotionen von jedem aufzuspüren und darauf zu reagieren. Das hat er wörtlich gesagt, ich spiel's dir hier nach vor.
Er hat eine starke Theory of Mind. Du hast
nicht aufgepasst.
Genau. Er kann also sich sehr stark reindenken, Günther ja auch, in den Autisten. Und deswegen hat er so geredet wie der Autist. Das war die Idee dahinter. Aber wenn man nur diese Szene sehen würde, dann... Wenn Günther ja auch nur aus dieser Szene bestehen würde, dann hättest du recht, dann wäre er ein Autist.
Okay.
Dann Platz 2, Julian, bitte. Den nächsten haben wir Abed aus Community.
Kenne ich nicht.
Ah, schade, das ist verpasst. Community, die erste Serie oder die frühere Serie von Dan Harmon, der jetzt Rick and Morty auch macht, zusammen mit Justin Roiland, also ganz talentierter Mensch, der das geschrieben hat und eben Showrunner war für Community. Eine Serie über ein Community College, über so eine Gruppe von Outsidern, die es nicht aufs richtige College in Anführungsstrichen geschafft haben, eine Sitcom. Und Abed ist eben indischer Charakter, der so sehr in Popkultur und sowas lebt und wirklich alles zitieren kann. Und ich glaube auch, dass in der ersten Folge was in die Richtung gesagt wird, dass er irgendwo auf dem Spektrum ist. Er ist auch sehr, sehr intelligent, kann oft Emotionen nicht lesen. Ist eine Sitcom, ne? Das wird alles. Das ist so das. Ich hab's mit drin, weil ich halt jetzt mit Sheldon in Big Bang Theory eine Sitcom habe, wo ich finde, dass viele Sachen halt nicht gut durchdacht sind und viele Sachen echt blöd. Und Community ist das krasse Gegenbeispiel. Ist auch eine Sitcom, ist auch, will natürlich auch Lacher erzeugen, aber macht es auf eine sehr niveauvolle Art und Weise. Und der ist auch ein super cooler Charakter. So, du magst den auch übertrieben, wenn du das schaust. Und regst dich überhaupt nicht über den auf oder sowas. Aber es gibt trotzdem auch Momente, wo er nicht adäquat reagiert auf gewisse Dinge. Und das ist ganz, ganz klasse. Empfehle ich jedem Community, die Sitcom gerne nachholen. Hat, glaube ich, 6 Staffeln oder so. Sehr, sehr sehenswert.
Also wissen wir jetzt, dass er das ist? Oder
ich glaube...
Oder kannst du ein paar gesagt, Sachen von ihm sagen?
Dass ich, er ja, also wie gesagt, er kann dir jede Folge von gefühlt jeder Serie rezitieren. Er weiß enorm viel über Popkultur. Er redet sehr, sehr schnell. Er hat kein Gespür für Emotionen anderer. Teilweise kein Gespür für seine eigenen Emotionen. So, warum bin ich jetzt traurig oder sowas? Das sind, glaube ich, Sätze, die er auch mal sagt. I feel sad. I don't understand why I feel sad. Cool. So Sachen, okay. Das ist so alles so, ja, auch so ein ganz eigener Sprachrhythmus und alles auch genial gespielt von dem Schauspieler, dessen Namen ich leider nicht kenne. Aber guckt es euch bitte mal an, das ist wirklich, guck mal zumindest den Piloten, das ist echt richtig cool.
Aber das sind doch alles.
Das geht so ein bisschen so.
Merkmal,
das könnte sein, ja.
Das schnelle Sprechen, das mit den Emotionen. Ja, okay, gut. Also wir vermuten, dass das auch einer ist. So, mein Platz 1, ich habe ihn nochmal geändert. Ich glaube Sherlock Holmes, also der Serien Sherlock Holmes.
Moment, also Sherlock aus der Serie Sherlock.
Ja. Heißt der nicht Holmes?
Nein, doch, der heißt Sherlock schon, Holmes, aber du meinst die Serie Sherlock, weil es gibt ja...
Ja, die Serie Sherlock mit dem Charakter Sherlock Holmes.
Ja, also es gibt
die BBC-Serie, ja, genau, okay, cool. Benedict.
Ja,
guck mal, bunt. Der jetzt auch der neue Marvel-Superheld ist. Genau, dieser geile Typ, meine ich.
Ja.
Ich glaube, er ist ein Autist, weil er halt so ein bisschen socially awkward... auch so ein bisschen blockend, er will gar keinen, also er will diesen Sozialkontakt gar nicht.
Ja, es gibt eine Folge, wo er sich selbst beschreibt als High-Functioning Sociopath.
Ganz genau.
Das wäre ja genau das Gegenteil davon. Aber ich nehme ihm das nicht ab, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass er ein Soziopath ist. Der hat, also ein Soziopath würde sich ja dadurch auszeichnen, dass alle anderen ihm wirklich scheißegal sind und die Gefühle von anderen Menschen ihm total egal sind. Und das macht er ja nicht. Also wenn man sich diese Hochzeitsfolge anschaut, wie er dafür Watson die Hochzeitsrede hält und wie viel Mühe er sich dafür gegeben hat, auf eine völlig schräge Art und Weise, ja.
Aber,
dieser Mensch scheint ihm unglaublich wichtig zu sein, wie er sich für ihn einsetzt.
Das ist ja auch ein bisschen eine Bromance. Ja.
Genau.
Also, zweite Folge sagt er, glaube ich, I don't have friends. I have friend.
Ja.
Von daher
würde ich dir schon zustimmen. Ich glaube, so Sherlock selbst nicht, dass er ein Sociopath ist. Ja. Ich glaube schon, dass der was autistisch ist.
Ah, da sind wir was ganz heiß auf der Spur.
Vielleicht ist er auch einfach nur zu clever für alle anderen. Das kann auch sein.
Vielleicht.
Vielleicht ist es auch das. Man mit einer bestimmten Cleverness verliert man also seine Social Intelligence.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er halt zu viel reindenkt in so einer Theory of Mind und dann schon 5 Schritte weiter ist, wo jemand anders noch gar nicht mitgekommen ist.
Ah, den so gut analysiert, dass man selber sozusagen, also der Typ, den er analysiert, noch gar nicht so weit ist, wie er schon denkt. Ja,
also überspitzt gesagt, Sherlock weiß 10 Minuten, bevor Watson selbst weiß, dass er traurig ist.
Das zum hast Beispiel. Du gut ausgedrückt, das hätte ich nicht so gut sagen können. Okay, dein Platz 1,
Julian. Ja, ich habe mit meinem Platz 1 ein bisschen gegen unsere aufgestellten Regeln verstoßen und habe keinen vermeintlichen Autisten genommen, sondern einen offensichtlichen Autisten. Die Serie heißt Atypical und ist auf Netflix dieses Jahr rausgekommen. Und ich wollte ganz ehrlich einfach Werbung für die Serie machen, weil ich finde die ganz, ganz großartig. Der Hauptcharakter Sam ist ein 18-Jähriger, ganz klar Autist, also zumindest die Serie bezeichnet ihn mehrfach dazu. Und alles, was ich jetzt in der Vorlesung und eben nochmal von David zum Thema gehört habe, bestätigt das. Und es geht eben einfach eigentlich um sein Leben. Und sein Leben ist gerade in so einer sich ändernden Phase. Er wird so langsam halt erwachsen. Pubertät lässt auch ihn nicht ganz kalt. Und er verliebt sich in zwei Richtungen irgendwie. Ja. Es ist ganz, also für mich als Außenstehenden so eine der authentischsten Repräsentationen des Ganzen, die ich bisher, glaube ich, gesehen habe. Wo es auch nicht, ist nicht irgendwie übertrieben. So, der weiß schon viel über sein Thema. Sein Thema sind Pinguine, ist ein ganz super Thema.
Okay.
Und er weiß schon super viel darüber, aber er ist nicht irgendwie ein Savant oder sonst was, der das übertreibt, ist kein Rain Man oder so. Und der hat auch halt super authentische Probleme. Die Serie hat auch eine ganz großartige Tonalität irgendwo zwischen Drama und Comedy. Und ist auch, glaube ich, 8 oder 10 Folgen maximal. Wie gesagt, dieses Jahr gerade rausgekommen, kommt auch eine zweite Staffel. Ist also riesen Empfehlung von was sehr zeitgenössischem, was sehr gut gedreht ist und so sehr gut in diese Welt von diesem Jungen entführt, sodass du dich da auch reinfühlen kannst. Und irgendwann gegen Ende verstehst du, warum der macht, was er macht und wenn er es macht. Weil du halt so nah an ihn kommst, medial gesehen. Und deswegen Atypical und Sam eine ganz tolle Repräsentation eines nicht vermeintlichen, sondern eines richtigen Autisten in Medien. Ich weiß gar nicht, ob der Schauspieler Autist ist, das hätte ich noch recherchieren können.
Das
ist
natürlich
geil. Ja. Ich könnte es mir fast vorstellen. Oder es ist halt super gut gespielt.
Es soll gute Schauspieler geben.
Ja, einige wenige.
Ja.
Und man kann auch Schauspielern keine Emotionen zu haben. Ist vielleicht das Schwierigste der Welt, sowas zu spielen. Aber soll möglich sein. Jetzt kommen wir zum Feedback-Teil. Und wir geben uns natürlich nicht selber Feedback, sondern du darfst uns bewerten.
Ich darf euch Feedback
geben. Aber nicht einfach so.
Nein.
Aha. Sondern
wir haben natürlich eine besondere Skala für dich ausgearbeitet. Okay. Und zwar würden wir gerne wissen von dir, wie gut waren Daniel und ich heute auf der ICD?
Auf der ICD-Skala.
Und wir haben jetzt, wir haben verschiedene Sachen. Also auf der ICD-Skala, wie haben Julian und Daniel performt?
Rein ICD-technisch.
Die Performance war definitiv keine F32, also war definitiv nicht depressiv, sondern man könnte so, ich glaube, ich weiß gar nicht, F34, glaube ich, ist das Manische. Also es war schon lustig. Aber nicht übertrieben, wir machen mal eine Verdachtsdiagnose
drauf.
Verdacht auf Manie.
Submanie, keine Ahnung. Aber ich hatte auf jeden Fall Spaß. War cool.
Das freut uns sehr. Wie war denn der Gesprächsfluss? Würdest du sagen, der war eher so eine F84.125 oder? Also Autismus hast du vorhin gesagt. Ja.
Hat er sich gemerkt,
der
Hund?
Hat er aufgeschrieben, der clevere Dude. Solange kann er sich keine 3 Zahlen merken.
Nee, war schon gut. Es floss.
Und wurdest du hier fürstlich versorgt? Gab es Getränke, gab es nette Gesellschaft, gab es Sauerstoff in ausreichenden Mengen?
Sauerstoff gab es auf jeden Fall.
Auf der ICD bitte, David.
So, auf der ICD.
Ja, auf der ICD.
Das ist natürlich schwierig. Keine Ahnung. War in ausreichendem Maße vorhanden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es irgendwas gibt.
Sag irgendwas, Sauerstoff. Wir verstehen es sowieso nicht.
Ich war nicht reanimationsflächig.
So, dann bleibt uns.
Das ist das beste Kompliment, das ich je bekommen habe, Julia.
Also, für dich vielleicht.
Aber nur über unsere Getränke.
Dann bleibt uns nur noch zu sagen, lieben Dank, dass du heute da warst, David.
Sehr gerne.
War super cool, war ein großer Spaß. Lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Kommentare habt, packt sie unten in die Kommentare.
Ich zeige jetzt mit dem Finger nach unten, unter den Podcast.
Das macht er wirklich.
Wir sind auf Podigy seit neuestem. Wir haben mal ein bisschen investiert und sind da. Wir haben auch neues Equipment, vielleicht hört man es. Wir hoffen nicht, dass es schlechter geworden ist. Wir hoffen, dass es besser geworden ist. Es ist auch leichter für uns herzustellen.
Auf jeden Fall. Wir ziehen demnächst zu iTunes und auch da dann gerne rückwirkend 5 Sterne geben. Es hilft uns enorm. Das wäre ganz klasse.
Empfiehlt uns euren Kommilitonen und Kommilitoninnen. auch gern den Eltern der Kommilitoninnen und Kommilitonen und natürlich, also der wichtigste Mensch ist der Schöpfwager.
Logisch,
der ist immer, ja. Der ist Influencer.
Wenn ihr uns sagen, wenn ihr uns sagen wollt, was wir alles nicht verstanden haben zum Thema Autismus, wenn ihr uns noch Serien oder Filme empfehlen wollt oder wenn ihr mich hassen wollt, weil ich Sheldon aus Big Bang Theory nicht leiden kann, könnt ihr das tun auf Twitter. Mein Handle ist @tankof2909.
Warum auch immer das so kompliziert ist. Ich heiße so, wie ich heiße, Bocher-Daniel auf Twitter.
Und dein richtiger Name ist Unterstrich.
Also Unterstrich ist so ein kleiner, das ist nicht der richtige Strich, sondern der Strich unter dem Strich, deswegen Unterstrich, also nicht ausschreiben, Unterstrich, Bocher, Unterstrich als Zeichen, Daniel, auch auf Instagram. Da rede ich übrigens auch über meine restliche Forschung, über meine Masterarbeit.
Ihr sagt, ihr habt eine Vorlesung, in die wir unbedingt kommen müssen, über die wir unbedingt quatschen müssen, wo es einfach Redebedarf gibt, dann schreibt uns auf besagtem Twitter, kommt nicht rein, während wir Podcast aufnehmen, klopft nicht auch nicht zur an die Tür
reingehen,
sondern nein. Schreibt uns nur auf Twitter und sagt, ladet uns ein, gerne per Privatnachricht. Wir kommen vorbei, glaubt uns, wir sind verzweifelt.
Aber ich sage das jetzt einfach mal, wir können es ja noch rausschneiden, aber wir sind ja noch so ein bisschen mit Campus Mainz verbandelt, in dessen Räumen wir das jetzt aufnehmen und wir sind ja auf dem Campus Mainz, wir nutzen auch gerade die Becher. Und ich bin ja da auch Herausgeber. Deswegen sind wir noch ein bisschen denen verbunden. Und ihr könnt natürlich auch an die schreiben. Also das kriegen wir dann auch mit. Die erste Staffel ist ja auch im Rahmen von Campus Mainz entstanden.
Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, für was das...
Wir müssen... Warte, noch eine Minute bitte. Dann lassen wir euch rein. Wir müssen noch...
Realistic Podcasting.
Wenn ihr wie meine fragt, Mutter, ey. Immer zum falschen Zeitpunkt ins Zimmer kommen.
Wenn ihr euch fragt, für was das VOR heute stand. Es stand für das, was wir uns wünschen im Umgang mit Menschen, die vielleicht nicht jede Emotion direkt interpretieren können. Wir brauchen eine viel offensichtlichere Rhetorik.
Rhetorik.
Aber sehr gut. Schickt uns bloß alle Vorschläge, die besser sind als das.
Und klopft nicht an unsere Tür, während wir podcasten. Ciao.
Tschüss.
Ciao.